Herzlich willkommen zur 7. Folge von Euskirchen Inside, Innenansichten aus der Kommunalpolitik. Am 8. März ist Weltfrauentag und was könnte da passender sein als ein Gespräch mit meiner Kollegin Ellen Mende, Feministin und grüne Vorkämpferin der ersten Stunde. Das kann man bei Ellen wirklich so sagen. Ellen ist 2025 als Frau des Jahres ausgezeichnet worden mit dem Margarete-Lennery-Preis des Kreises Euskirchen für ihr unglaublich vielfältiges Engagement, sowohl beruflich als auch politisch. Ellen ist seit über 30 Jahren Mitglied des Vereins Frauen helfen Frauen in Euskirchen. Sie hat bei der Caritas in der Schwangerenberatung gearbeitet, beim Kinderschutzbund Mädchenarbeit vorangebracht und ist außerdem Mitglied des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt. Man kann also sagen, dass Ellen wirklich Abgründe und Schwierigkeiten, denen Frauen und Mädchen ausgesetzt sein können, in sämtlichen Bereichen kennt. Sie setzt sich sehr beharrlich, ernsthaft und was ich persönlich auch sehr, sehr angenehm finde, ohne jede, ich nenne es mal Lautsprecherei, für die Belange von Frauen und Mädchen ein. Außerdem ist Ellen auch seit 1994 schon Mitglied im Kreistag und wurde dafür auch Ende letzten Jahres vom Landrat Markus Ramers geehrt. Ellen, bei all dem, was ich jetzt nur ganz grob skizziert habe, was du gemacht hast, hast du über den Beruf zur Politik gefunden oder umgekehrt über deine Ausbildung, dein Studium, dein berufliches Engagement?
Ja, das hat sich, glaube ich, sehr schön auch parallel entwickelt. Ich kann vielleicht noch ergänzen, Mitglied bei den Grünen bin ich seit Anfang an, seitdem es den Kreisverband hier in Euskirchen gibt. Das ist ja auch schon über 30, 35 Jahre her. Das heißt, ich habe also beide Bereiche, sowohl beruflich als auch politisch, ja, verfolge ich seit vielen langen Jahren. Und ja, und ich finde es besonders schön, dass diese beiden Bereiche auch so gut ja kombinierbar sind, sage ich jetzt mal. Von daher kann ich gar nicht sagen, was war zuerst. War zuerst der Beruf oder die Politik? Ich habe eigentlich schon sehr früh gemerkt, auch in meiner Jugend, ja, dass es eben keine Gleichberechtigung gibt von Frauen und Männern. Ich habe noch selber erlebt, dass meine Mutter meinen Vater fragen musste, als sie berufstätig werden wollte. Ach, Gottes Willen. Und habe das damals schon überhaupt gar nicht verstanden. Also mein Vater hatte da überhaupt gar nichts gegen, aber formal war es so, ja, dass sie ihn fragen musste. Und und ich habe halt einfach auch erlebt, wie schwierig es für Frauen ist, die Kinder haben, ja, auch Berufstätigkeit, dann auch mit Kindererziehung zu verbinden. Damals gab es ja auch noch kaum, ja, öffentliche Möglichkeiten, Kinder unterzubringen. Gut, es gab damals einen Kindergarten von, ich sag mal, 8 bis 12 oder wie auch immer. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Aber ja, es war sehr schwierig. Also auch für meine Mutter war es sehr schwierig. Und ja, und ich habe mich eigentlich auch sehr früh für soziale Dinge interessiert. War auch hier in St. Matthias in der Jugendarbeit aktiv, was mich auch ein Stück weit geprägt hat. Habe auch in einem Kinderchor gesungen und für mich war irgendwie immer klar, dass ich auch so beruflich in den Sozialbereich gehen möchte. Ich hatte dann eigentlich vor, Psychologie zu studieren. Damals war der NC so, dass ich weit davon entfernt war, obwohl ich jetzt kein wirklich schlechtes Abitur hatte. Dann habe ich dann eben Diplompädagogik studiert und ja, habe mich dann also auch in meinem Studium schon sehr mit Feminismus, mit Mädchenarbeit beschäftigt. Ich hatte einen Professor, der ist mit uns nach Berlin gefahren und hat da zum Beispiel auch fortschrittliche Kita-Projekte besucht, wo auch schon anders gearbeitet wurde, als das dann hier so im ländlichen Raum noch ist. Parallel habe ich mich eben auch politisch, sag ich mal, feministisch sozialisiert. Ich hatte damals einen Partner, der bei der SPD war, wo ich auch schon mal mit zu Veranstaltungen gegangen bin, wo ich auch immer ja gefragt wurde, willst du nicht hier Mitglied werden und so, aber wo ich immer auch gedacht habe, nee, das ist irgendwie nicht das, wo ich mich so auf Dauer wohlfühle. Und mir hat von Anfang an eben auch gefehlt, dass es eben auch Frauen gibt, die Politik machen, die sich auch zusammentun, die auch versuchen, für Frauen was zu bewirken, die auch aktiv sind. Ja, und als dann so im Rahmen von, ich sag mal, Friedensbewegung, politischer Entwicklung, dann eben auch die Grünen sich gegründet haben, und ich mir das so ein bisschen angeguckt hatte und auch gesehen habe, boah, da gibt es ganz tolle Frauen, die auch Politik machen, die sich gut ausdrücken können, die sich trauen, auch Dinge anzusprechen, die auch kritische Themen beleuchten. Also ich sag jetzt mal, ne, so damals war ja auch Schwangerschaftskonflikte ein großes
Ja,
Thema, ne? Mein
auf
Bauch
jeden Fall.
gehört mir,
Ja.
war so ein Motto, ja, wo ich mich sehr gut auch mit identifizieren konnte. Und ja, und für mich war dann sehr schnell klar, das ist meine politische Heimat, da will ich hin und da bin ich bis heute auch geblieben. Und als sich dann hier der Kreisverband gegründet hat, dann war ich auch eine der ersten, die da Mitglied geworden ist. Und ja, ich habe das bis heute nicht bereut, weil ich bei uns einfach auch die Chance sehe, dass Frauen eben mitsprechen können. Sie können mitreden, sie können mitgestalten, sie werden gesehen. Die Interessen von Frauen werden wahrgenommen und wird versucht, die Belange auch durchzusetzen. Also von daher war das ja wirklich auch eine gelungene Kombination. Ich habe meine Diplomarbeit zum Thema, ich muss jetzt nochmal genau überlegen, also da ging es auch um Geschlechtergerechtigkeit im Kita. Da habe ich ein Projekt gemacht mit fortschrittlichen feministischen Kinderbüchern, die wir dann da auch ein Stück weit aufbereitet haben und besprochen haben, wo wir auch nochmal geguckt haben, wie werden Kinder denn im Kindergarten auch mitsozialisiert. Und das war schon auch ganz spannend. Und da war eigentlich auch schon ja, diese Kombination von Beruf und Politik schon sehr deutlich für mich auch spürbar.
Ja, interessant. Das heißt, Netzwerken war für dich von Anfang an ein ganz wichtiges Stichwort und
Genau,
Rollenprägung
genau.
und die Frauenfrage, ja, interessant.
Ja, genau. Und ich habe dann nach meinem Studium gab es natürlich eine große Schwemme im Bereich Pädagogik, Sozialarbeit. Da war es dann schwierig, auch Stellen zu bekommen. Dann habe ich angefangen in Bad Münstereifel beim Kinderschutzbund in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und ich weiß noch, wie ich da so den ersten Kontakt mit der damaligen Vorsitzenden hatte, die mich dann gebeten hat, schon mal irgendwie so ein grobes Konzept einzureichen und zum nächsten Termin dann auch mitzubringen, wo ich dann auch schon was geschrieben habe zum Thema Mädchenarbeit, wie wichtig es ist, dass Mädchen eben auch in der offenen Jugendeinrichtung ihre eigenen Räume haben. Und habe da aber auch gemerkt, dass das für hier irgendwie noch eine ganz neue Welt war. Ja, sie hat dieses Konzept gelesen und hat dann diesen Punkt mit einem großen Fragezeichen versehen. Ja, wo es natürlich,
Kann sich nicht
wo,
vorstellen.
ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ja, aber damals war das so, ne? Und das zeigt aber auch, wie schwer es war, ja, einfach auch Dinge zu verändern, ja, oder einen anderen Blickwinkel mit reinzubringen und eben auch so die Weichen zu stellen, dass es dann eben auch möglich war, dass Mädchen auch mal alleine die Tischtennisplatte benutzen
Ja.
durften oder auch mal ohne dass die Jungs da immer gestört haben. Und das war schon auch gut, ja.
Aber ich glaube, das sind Themen, die jetzt in der Jugendvilla tatsächlich auch immer noch virulent sind, dass sich mehr Jungen durch das Angebot angesprochen fühlen als
Genau,
Mädchen, ja.
nur dass es mittlerweile eben für die Betreiber und die Mitarbeitenden dort sehr klar ist, es muss diese
Ja,
Freiräume geben,
natürlich,
ne?
ja.
Damals war das nicht klar, ne? Und jetzt ist es aber klar, Mädchen brauchen diese Freiräume, um sich eben auch in diesen Bereichen zu entwickeln, um sich auch, ja, um da auch aktiv werden zu können und sich auch Dinge zu trauen, die sie sich vielleicht gar nicht so trauen, ne? Wenn die Jungs dann dabei sind und immer lachen und oder ja, dumme Bemerkungen machen, wie auch immer, ja. Ja.
Ja, ich habe mal anlässlich des Weltfrauentags nochmal in den Spiegel geschaut. Der hat in der zweiten Ausgabe dieses Jahr als Titel gehabt, Das verdient Deutschland, und dröselt da mal so ein bisschen auf. Also A, dass über das, was Menschen verdienen in Deutschland, immer noch erschreckend wenig offen geredet wird. In dem Artikel heißt es, dass die Frauen jetzt erstmal aufholen. Der Anteil des durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Frauen am Verdienst der Männer beträgt 84%. Das heißt, der sogenannte Gender Pay Gap liegt bei 16%. Das klingt zunächst mal erfreulich. Aber der Teufel steckt im Detail. Das ist ja auch was, was wir im Gleichstellungsbericht der Stadt Euskirchen immer wieder sehen. Die Differenz ist in den Anfangsjahren noch sehr gering zwischen dem Gehaltsunterschied von Frauen und Männern, aber bei den Rentenansprüchen sieht es dann hinterher völlig anders aus. Nämlich ab ca. 35 Jahren überholen die Männer die Frauen deutlich. Und wobei man da nochmal klarstellen muss, die Lücke klafft weniger zwischen Frauen und Männern, sondern vielmehr zwischen Müttern und Männern. Weil Mütter immer noch einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen und viel häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer. Das ist was, was eben sich auch am Gleichstellungsbericht hier in Euskirchen ganz konkret ablesen lässt. Und aus dieser Teilzeitfalle kommen sie dann auch später nicht mehr raus, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ellen, wie sind da deine persönlichen Erfahrungen oder das, was du von anderen Frauen in deinem beruflichen Kontext gehört hast? Kannst du das bestätigen?
Ja, auf jeden Fall kann man das bestätigen. Also es ist, und man kann auch nochmal unterscheiden bei den Müttern. Also es gibt ja auch Studien, dass in keiner Gruppe das Armutsrisiko im Alter so groß ist wie bei alleinerziehenden Müttern. Ja, also das ist also auch nochmal eine Besonderheit und das ist einfach auch fatal, ja, weil also gerade auch alleinerziehende Mütter oft auch nochmal ein größeres Problem haben, die Kinderbetreuung zu sichern. Oder aber auch Krankheitstage zum Beispiel irgendwie nochmal anders zu versorgen. Und das ist also auch was, was ich persönlich auch kenne. Ich war auch über viele Jahre alleinerziehend. Ich habe zwei Kinder. Auch für mich war es gerade in den Anfangsjahren sehr, sehr schwierig, Arbeit, Politik und Kinder dann unter einen Hut zu bekommen. Weil es natürlich damals, also meine Kinder sind jetzt 27 und 41, das heißt, es ist auch schon eine Zeit her, aber damals gab es eben nicht diese Kinderbetreuungsmöglichkeiten, wie es sie heute gibt, wobei ich nicht sagen will, dass sie heute hundertprozentig gut sind, auch da ist ja immer auch noch Verbesserungsbedarf, aber damals gab es zum Beispiel nur die Regel, dass Kinder erst mit 3 Jahren in den Kindergarten kommen können. Das heißt, also ich persönlich habe dann zum Beispiel auch geguckt, dass ich über Tagesmutter den Betreuungsbedarf abgedeckt bekomme und hatte aber auch zum Beispiel, ich sage das jetzt mal, die Situation, dass mein Sohn bei einer Tagesmutter war, die ist dann irgendwann nach Süddeutschland gezogen. Da war mein Sohn fast 3 Jahre alt, also es fehlten noch 6 Wochen und es war nicht möglich. Und er hatte ab seinem 3. Geburtstag eine Zusage für einen Kindergartenplatz und es war nicht möglich, für diese 6 Wochen ihn schon vorher in den Kindergarten zu bekommen, obwohl dieser Platz frei war. Das heißt, ich musste dann nochmal eine Tagesmutter suchen.
Für 6 Wochen.
Es hat sich dann doch besser aufgelöst, als ich befürchtet hatte, weil dann tatsächlich eine Mutter aus dem Kindergarten, wo mein Sohn sowieso mit dem Mädchen auch befreundet war und schon mal zum Spielen war oder so, dass die das dann übernommen hat. Aber es war halt schwierig, ja. Und ich bin jetzt seit einem Monat in Rente und ich sehe schon sehr deutlich, ja, dass ich schon da eine andere Summe auf dem Konto habe als viele Männer, die vergleichbar mit mir eben auch Ausbildung gemacht haben, aber die eben nicht Teilzeit gearbeitet haben. Ich habe halt sehr viel Teilzeit arbeiten müssen, weil es eben diese Kinderbetreuung nicht gab. Und das rächt sich jetzt sehr, ja. Und ich muss sagen, als ich dann den Rentenbescheid bekommen habe, da musste ich schon schlucken, wo ich denke, ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie gearbeitet, habe mich um meine Kinder gekümmert, habe geguckt, wie das mit der Kinderbetreuung funktioniert und muss jetzt irgendwie gucken, wie komme ich da jetzt auch mit diesen finanziellen Einbußen hin. Also das ist schon auch nicht schön, muss ich sagen, ja.
Ich denke, da ist ein Mittel, um Abhilfe zu schaffen, natürlich eine gute Abdeckung mit Kita-Plätzen. Das ist ja auch was, wo du dich, glaube ich, seit Jahrzehnten ganz beharrlich für eingesetzt hast, dass der Kita-Ausbau vorangeht.
Kita-Ausbau oder auch immer wieder auch dieses Thema mit den Randzeiten, ja, Randzeitenbetreuung. Ja. Ja, zum Beispiel, sag mal, Pflegekräfte im Krankenhaus, wenn die um 6 Uhr ihren Dienst anfangen müssen, dann müssen die Kinder je nachdem irgendwie versorgt werden. Und eigentlich muss es da eine Randzeitenbetreuung geben, was aber schwierig ist, überhaupt Personen zu finden, die das übernehmen würden. Gott sei Dank habe ich jetzt auch schon mal Rückmeldungen bekommen, auch von hiesigen Krankenhäusern, dass es da auch mittlerweile andere Modelle gibt, dass eben Frauen dann auch später anfangen können, ne, damit eben diese frühen Zeiten nicht mehr sein müssen. Da tut sich Gott sei Dank auch was, aber auch das ist ja notwendig, wenn wir sehen, wie die Pflegesituation ist, dann muss sich da auch was ändern, damit es eben auch Menschen oder auch Frauen oder auch Männer gibt, die eben ja diesen Beruf auch weiter ausüben können, damit das eben irgendwie miteinander funktioniert, so, ja.
Ja, also ich selber habe auch was erlebt, was ich nicht für möglich gehalten hätte, als ich mit der Promotion fertig war und mich auf Stellen beworben habe. Da bin ich im Bewerbungsgespräch gefragt worden, wir hatten zu dem Zeit schon unser erstes Kind. Wir wissen, dass wir Ihnen diese Frage nicht stellen dürfen. Wir stellen sie Ihnen trotzdem. Wo ist Ihr Kind gerade, während wir dieses Gespräch führen? Und wie stellen Sie sich das vor, wenn das Kind krank wird? Wir sind ein kleines Team. Können Sie das leisten? Wo ich auch gedacht habe, geht's noch? Also ich muss sagen, Tobias, mein Mann, der unterstützt das absolut. Wir beide teilen uns die Sorgearbeit mit den Kindern absolut gleichberechtigt. Wir haben auch ein Netzwerk gehabt, ne? Also, oder haben das noch mit Großeltern. Das wäre alles überhaupt kein Problem gewesen. Trotzdem ist am Ende bei diesem Bewerbungsgespräch ein Mann genommen worden, der keine abgeschlossene Promotion hatte, obwohl das Voraussetzung für die Stellenbesetzung war. Und das fand ich wirklich schockierend.
Ja, es ist unglaublich, muss ich auch wirklich sagen, ja, weil, also zum einen seid ihr ja in der guten Position, dass ihr euch das aufteilt. Das ist leider, das muss ich auch sagen, nicht selbstverständlich. Also ich höre eigentlich immer wieder, und auch dazu gibt es ja Statistiken, dass es eben nicht gleichwertig verteilt
Ich
wird,
kenne auch
ja,
wenig Paare
sondern dass
tatsächlich,
wirklich
ja.
ein Großteil der Care-Arbeit nach wie vor von den Frauen geleistet wird, bis hin dazu, dass auch die, ich sage es mal, die Schwiegereltern, also die Eltern des Mannes, ne, von der Frau versorgt werden. Ja,
Ja.
also wo ich dann manchmal auch denke, ja, ne, das ist doch auch die Verantwortung, ja, dann des Sohnes, ne, sich um seine Eltern zu kümmern. Aber auch da ist einfach noch ein großer Bedarf, ja, zum einen auch die Themen bewusst zu machen und aber auch wirklich Lösungen zu finden, dass Männer auch bereit sind, auch in dem Bereich aktiver zu werden. Und es ist auch so, dass auch da gibt es Untersuchungen zu, dass gerade wenn Kinder krank sind, meistens eben die Frauen diese Kinderkrankheitstage in Anspruch nehmen und die Männer eben weiter arbeiten gehen. Es mag da immer auch gute Gründe für geben, aber ich sehe schon, dass es eher auch ein grundsätzliches Problem ist, ja. Und natürlich ist es gut, wenn da individuelle Lösungen gefunden werden. Aber es ist schon auch leider in der Realität oft so, dass es bei den Frauen hängen bleibt, ja.
Ja, aber solange das in den Köpfen so fest ist, dass das unterstellt wird, das ist einfach so, ist das schon. Ich weiß nicht, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Wie ist das? Deine Kinder sind ja jetzt noch mal eine Generation früher. Erleben die das auch noch, diese Schranken? Oder spielt das jetzt nicht mehr so eine Rolle? Unsere Kinder sind noch zu jung, um in der Situation zu sein.
Ja, ich überlege, also mein Sohn hat noch keine Kinder, ne? Von
Ja.
daher kann ich das nicht sagen. Und bei meiner Tochter, ja, da würde ich es eher nichts zu sagen wollen, weil das ein sehr spezieller Fall ist.
Okay.
Da das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Aber ich sehe es auch bei, ich sage jetzt mal so, bei Freundinnen, so, die dann eben auch Kinder haben, die dann auch wieder Kinder haben, dass es da schon auch Einzelfälle gibt, wo versucht wird, das auch ja, einigermaßen gleichzeitig, also gleichwertig zu verteilen auch, aber auch, dass es da oft auch so ist, dass Frauen zurückstecken, dass Männer eben die sind, die mehr Geld verdienen, was dann erstmal auch so ein ein verständlicher Grund ist, ja, dann wird vielleicht ein Haus gekauft oder was und dann, ne, verdient er mehr und, aber das sind dann so, auch so Wege, die, ja, die sind dann so schwierig auch, ja, nochmal zu verändern, ne? Natürlich, wenn ein Haus da ist und das muss bezahlt werden, ist es ja gut, wenn der viel verdient, ne, das dann auch einbringt, aber dann frage ich mich manchmal auch, es geht auf Kosten von Frauen, ja, und wenn dann irgendwann die Situation ist, dass die Beziehung oder die Ehe nicht mehr funktioniert und dann eventuell eine Trennung ansteht oder was auch immer, ja, dann sind die Frauen die dann das Nachsehen haben, ja, weil sie eben ihren beruflichen Weg dann oft nicht weitergegangen sind oder nicht so weitergegangen sind, dass sie auch irgendwie ein Stück weit, sag ich es mal, Karriere gemacht haben oder was, sondern eher immer so dann diese Care-Arbeit im Vordergrund stand und dann eben Teilzeit gemacht wurde. Und manchmal rächt es sich dann auch, ja, wenn dann eine Trennung ansteht und die Frauen dann mit Kindern alleine da stehen, dass es dann auch schwierig wird, ja, den Standard zu halten. Ja, und dann muss geguckt werden, was kann es für Lösungen geben.
Ja, dann würde mich noch interessieren, wie deine Haltung zur Frauenquote ist. Also ich muss bei mir sagen, ich habe da eine totale Kehrtwende hingelegt. Ich war früher als Studentin, habe ich die Frauenquote tatsächlich sehr belächelt, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, also Quotenfrau, das ist fast ein Schimpfwort. Das heißt, es wird, eine Frau kommt in eine Position, die sie nur deshalb hat, weil sie Frau ist und nicht aufgrund ihrer Qualifikation. Ich habe immer erlebt, wir waren am Gymnasium, die drei, die für ein Stipendium vorgeschlagen worden sind, das waren zwei andere Mädchen und ich. Im Studium waren die Frauen besser. Also man hatte so das Gefühl, es ist ja gar kein Problem, ne? Das läuft, man ist einfach gut und damit läuft die Sache. Und ich weiß noch, dass wir in einem Bildungsprogramm eine Professorin hatten, die dann ja, von der gläsernen Decke sprach und dass auch in der Wissenschaft so irgendwann die Frauen nicht weiterkommen, wo ich fast despekt, ja, ich habe es nicht ausgesprochen, aber ich habe gedacht, mein Gott, heul doch, man muss einfach gut sein und es läuft. Und dann habe ich in einem Gespräch erlebt, wo es um Lehrauftrag ging, wo ich einen Lehrauftrag nicht bekommen habe mit der Begründung, ich bin ja jetzt verheiratet und versorgt und der männliche Kollege braucht das Geld. Da
Oh Gott.
war der erste Schock und dann
Ja.
verbunden tatsächlich mit diesen Erfahrungen, die ich eben geschildert habe, da hat das den ersten großen, großen Knacks bekommen. Und ich sehe jetzt, wir Grünen haben ja die Frauenquote bei uns. Wir ziehen das ja auch absolut konsequent durch, nur dass wir immer Platz 1 mit einer Frau und dann alle weiteren ungeraden Plätze sind Frauenplätze und das andere offene Plätze, also auch keine Männerplätze, sondern Plätze, wo sich Männer und Frauen bewerben können. Und ich sehe im Ergebnis, dass nur das zu helfen scheint, weil dann Frauen sich angesprochen fühlen und Sachen machen, die sie sich vielleicht selber ja gar nicht auf die Idee gekommen wären. Aber es braucht dann eine Frau und dann macht es eine Frau. Punkt. Von daher habe ich da wirklich von totaler Ablehnung der Frauenquote zu, finde ich, also solange die Gesellschaft so tickt, wie sie es tut, brauchst du dieses Hilfsmittel. Ich weiß
Ja,
nicht, wie du das
ich sehe
siehst.
das ganz genauso. Also das war ja auch einer der Gründe, warum ich zu den Grünen gegangen
Ja,
bin,
hast du
ja,
eben erzählt,
weil
ja.
ich da direkt gespürt habe, Frauen haben hier die gleichen Rechte und die haben hier die gleichen Möglichkeiten, ja. Und das war einfach das, was mich total fasziniert hat auch, ne, dass sowas möglich sein kann.
Und
Ich habe am Anfang,
funktioniert, ja.
ja, ich habe am Anfang immer gedacht, oh Gott, kann das überhaupt funktionieren? Ja, aber es zeigt so deutlich, wie wichtig es ist, Frauen das Angebot zu machen, ja, oder auch Frauen anzusprechen, ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in den Kreistag gewählt worden bin, da habe ich irgendwie auch gedacht, ah, da sind so viele Frauen, die sind so gut, da, ne, das kannst du gar nicht, das willst du gar nicht. Und dann gab es aber irgendwie, nicht genug Frauen bei den Grünen, die dann einen vorderen Platz haben wollten. Und dann bin ich sehr gezielt angesprochen worden, ob ich das nicht machen möchte, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich weiß, dass ich dann lange überlegt habe und aber dann immer wieder auch so die Rückmeldung bekommen habe, ne, du kannst das, du schaffst das. Und ich fand das so schön, da auch so eine Motivation zu spüren, ja.
Ja.
Und ich sehe das ja auch bei unseren Frauen, die auch nicht immer direkt dann, ja, die großen Reden schwingen oder so, aber wie wichtig das ist, die da auch ein Stück weit mitzunehmen und mit einzuarbeiten und auch zu zeigen, wir trauen dir das zu, wir wissen, du kannst das und du machst das so, wie du das machst und das ist gut so. Und da, also ich muss sagen, ich bin da wirklich absoluter Fan von. Und wenn das nicht ist, dann wird sich auch nichts verändern. Ja. Und deshalb finde ich es auch so schade, dass es eigentlich ja auch da die Fortschritte so, ja, so klein sind, ja, dass ja auch wenn ich jetzt die Zahlen im Bundestag sehe, ja, dass die Zahlen an weiblichen Abgeordneten nicht höher gehen, sondern eher auch wieder zurückgehen, ja, das ist bei uns im Stadtrat ist es ja auch so, dass die Zahlen eher wieder ein Stück weit zurückgegangen sind, als dass es mehr geworden sind, meine ich jetzt jedenfalls.
Ja, wir sind bei unter 30 Prozent.
Unter 30 Prozent, ja. Und,
obwohl wir die Hälfte der Bevölkerung ausmachen.
Ja, und das, ich finde es auch so schade, ja, also natürlich gibt es dann in den anderen Fraktionen ja viele Männer, die das auch seit vielen Jahren schon machen. Aber letztendlich wird sich auch an dem Thema Gleichberechtigung auch in der Politik nur was verändern, wenn sich auch im Verhältnis zwischen den Geschlechtern was verändert. Ja, und gut, ich meine, ich kann gut appellieren, ja, weil bei uns ist es eben festgeschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass auch bei uns nicht alle Männer damit einverstanden sind, aber sie tragen es mit. Sie tragen es mit und unterstützen es auch. Und das wünsche ich mir eigentlich von den anderen Fraktionen oder von den anderen Parteien auch, dass sie auch den Mehrwert erkennen und auch sehen, dass eben auch sie als Männer und die Gesellschaft im Ganzen was davon hat, wenn eben mehr Frauen auch an Gesetzesentwürfen, an Entscheidungen beteiligt sind, als so wie das jetzt gehandhabt wird.
Ja, es belegen ja auch Studien auch im Bereich der Wirtschaft, dass gemischte Teams einfach erfolgreicher sind.
Also es genau, ist,
gibt überhaupt keinen Grund, Frauen da nach wie vor so zu benachteiligen.
Ja, und auch da ist es aber ja so, dass auch da die Bedingungen, wenn Frauen in die Politik gehen, dass man auch nochmal gucken muss, wie kann man die Bedingungen auch attraktiver machen. Ja, also zum Beispiel auch da das Thema Kinderbetreuung, ist auch da ja ein großes Thema. Da ist also wirklich noch viel Handlungsbedarf.
Ja, abschließend meine Frage an dich, Ellen, du bist jetzt seit Jahrzehnten dabei, wirklich Grüne der ersten Stunde. Du hast jetzt gesagt, du bist in Rente. Nun, du bist also jetzt am Ende deiner beruflichen Laufbahn. Trotzdem lässt du nicht nach, dich für die großen sozialen Fragen und für Frauenthemen einzusetzen. Was verschafft dir diesen langen Atem? Was motiviert dich, da einfach weiterzumachen, so wie du es tust und dich einzubringen?
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu erklären. Ich weiß es auch nicht so ganz. Also ich denke manchmal, es ist so meine innere Berufung auch, ja. Also ich kann irgendwie auch gar nicht anders. Und ich bin auch noch nicht so ganz am Ende mit meiner Beruf, also mit der Laufbahn wahrscheinlich schon. Aber ich arbeite noch 10 Stunden auch weiter erstmal. Und ich glaube, das ist einfach so diese Kombination auch Politik und Beruf. Ich sehe halt beim mir, ich arbeite ja in der Frauenberatungsstelle, schwerpunktmäßig zum Thema häusliche Gewalt. Und ich sehe halt einfach auch, wie wichtig es ist, jede einzelne Frau, die zu uns in Beratung kommt und Gewalt erlebt hat, zu gucken, wie kann die Frau die Situation für sich auch verändern? Was gibt es für Möglichkeiten? Was kann sie unterstützen? Wozu eben dann auch die großen sozialen Fragen dazugehören. Ja, es steht ja jetzt an, dass es ein neues Gewalthilfegesetz geben soll oder geben wird. Die Entscheidung ist ja getroffen. Und wo es eben auch nochmal zu deutlichen Verbesserungen gerade im Bereich häusliche Gewalt geben soll, was eben dann auch jeder einzelnen Frau, die bei uns zur Beratung kommt, eben dann auch nützen wird. So, ja. Es sollen nochmal Plätze ausgebaut werden für Frauenhäuser, wo wir auch hier das Problem haben, dass die Frauenhäuser immer sehr voll sind, dass es kaum Möglichkeiten gibt, Frauen hier in Euskirchen sowieso nicht unterzubringen, aber manchmal auch gar nicht möglich ist, die irgendwo im Umfeld, im Umkreis unterzubringen, sodass die dann wirklich komplett weg müssen nach Bielefeld oder nach, im Norden irgendwo, wo sie überhaupt keine Anbindung mehr haben, was natürlich so eine Entscheidung, gehe ich hier jetzt wirklich weg, auch nochmal schwieriger macht. Ja, also von daher, ne, oder auch das Thema, ne, Kindergartenplätze oder eine Ausbau Kinderbetreuung da, wo ich mich ja immer für eingesetzt habe, wo ich auch sehe, das wirkt, dass Frauen eben auch nochmal Freiräume haben, auch nochmal zu gucken, wie kann ich mich beruflich nochmal neu engagieren oder weiterentwickeln. Und ja, ich finde es einfach eine gelungene Kombination auch, ja. So, zum einen theoretisch sich mit den Themen zu befassen, aber in der Praxis auch zu sehen, zum einen, was ist notwendig, ja, was muss sich verändern oder auch, wo können wir im Kleinen schon was verändern, damit es dann im Großen vielleicht sich auch ändert.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Es zeigt einmal mehr, dass sich langer Atem lohnt und auch, dass das hohe persönliche Engagement, was man dafür aufbringen muss. Dafür ganz herzlichen Dank und wir hoffen, dass uns dein langer Atem auch noch lange begleitet und du als erfahrene Kollegin, ja, auch als Stimme, die geschätzt ist und gehört wird, dass du uns da noch sehr lange erhalten bleibst.
Ja, das hoffe ich doch sehr. Ja, vielen Dank, dass ich hier erzählen durfte. Das hat mir jetzt auch wirklich Spaß gemacht und ja, Dankeschön.
Ja, danke für das sehr persönliche Gespräch und euch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zur nächsten Folge, eure Simone Galliert.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.